Hören Sie nun Evangelist Richard Ames.
Die Israeliten begannen ihre Reise in die Freiheit in der Nacht des 15. von Nisan oder des 15. von Abid, der Nacht des Wachens also. Ich habe unsere Mitarbeiter vor kurzem darauf hingewiesen, dass es sehr interessant war, dass das Containerschiff, das im Golf im Suezkanal feststeckte, tatsächlich in der Nacht des Wachens freigelassen wurde beim Vollmond und weil die Flut 1,5 Fuß hoch kam über dem normalen Hochwasserstand des Suezkanals. Es ist also irgendwie ironisch, dass dieses Containerschiff in der Nacht des Wachens oder an diesem besonderen Tag befreit wurde. Die Israeliten gingen mit großer Freude. Sie freuten sich nun über ihre Freiheit, als sie hinausgingen. Im 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 9 heißt es, die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand oder mit Kühnheit ausgezogen, wie es in der King James Version heißt, aber Gott prüfte sie. Wir sahen bei der Kurzpredigt von Herr Ruddleston, dass Gott sie sogar wegen dem Manna prüfte, das er ihnen gab. Er prüfte sie, als sie sich dem 7. Tag ihrer Reise näherten. Was war diese Lektion, dass sie hätten lernen sollen? Und welche Lektion hätten wir lernen sollen? Sie hatten die Macht Gottes durch die 10 Plagen und den Tod des erstgeborenen Ägyptens wirklich gesehen und miterlebt. Sie hatten die Macht Gottes und die Zeiten der Versuchung und Prüfung gesehen und würden sich an die Macht Gottes erinnern und würden sie Gott vertrauen, als sie zum Roten Meer kamen. Wir alle stehen vor Versuchungen und Prüfungen. Wir stellen uns diesen Herausforderungen individuell, als Familie oder auch als Kirche. Einige unserer Brüder erlebten Covid-19 und einige von ihnen mussten sich selbst unter Quarantäne stellen. Andere wurden gesetzlich erlassen und hatten nationale Vorschriften, die eine Quarantäne vorschreiben. Also wurden wir alle auf die eine oder andere Weise getestet. Der Apostel Jakobus sagt uns im 1. Kapitel, wie wir diesen Prüfungen begegnen sollen und darauf reagieren sollen. Das kennst du bestimmt sehr gut. Jetzt Jakobus 1, Vers 2 und 3. Jakobus 1, Vers 2 und 3. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Also müssen wir eine Lektion lernen, wenn wir leiden. Jetzt Vers 4. Die Geduld aber sollt ihr Werk tun bis ans Ende, dass ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Und natürlich ist Beständigkeit eine Frage der Geduld und der verlängerten Prüfung. Natürlich ist Geduld eine der Früchte des Heiligen Geistes. In Kapitel 5, Vers 22 in Galater sagt es so, wir müssen also sicherstellen, dass wir gottesfürchtige Geduld und gottesfürchtige Beharrlichkeit praktizieren. Was ist das erste Merkmal im Liebeskapitel? 1. Korinther, Vers 13. Was ist das erste Merkmal von Agape? Die Liebe ist langmütig und freundlich. Das ist im 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. Daher ist die Qualität der Geduld und der Beharrlichkeit für unseren Charakter sehr wichtig. Und Ausdauer ist auch sehr wichtig für uns. Es sagt uns in Matthäus Kapitel 24, Vers 13, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Die Israeliten mussten während ihrer 40 Jahre in der Wüste Geduld und Beharrlichkeit lernen. Der Titel der heutigen Predigt lautet Göttliche Geduld und Beharrlichkeit. Göttliche Geduld und Beharrlichkeit. Das erste Test also war am Roten Meer. Am 7. Tag der Tage der ungesäuerten Brote kamen sie ans Rote Meer. Ihre Geduld und Ausdauer wurde am Roten Meer auf die Probe gestellt. Gehen wir jetzt zu 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 8. 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 8. Wir haben in letzter Zeit ziemlich viel in diesem Kapitel gelesen. Jetzt 2. Buch Mose, Kapitel 14, 8, Vers 10. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagten. Und die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern, mit dem ganzen Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pi Hahiroth und Baal Zelon. Und als der Pharao nahe herankam, haben die Israeliten ihre Augen aufgehoben, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und sie fürchteten sich sehr und schrien zum Herrn. Es gibt Zeiten, in denen wir krank sind und leiden und nicht zum ewigen schreien. Aber wenn ich extreme Schmerzen hatte, habe ich regelrecht zum ewigen geschrien und Gott um seine Barmherzigkeit gebeten, um Gott um sein Eingreifen gebeten. Aber eine Lektion für uns ist, dass wir in Not zu Gott schreien oder aufrufen können, dass er uns rettet. König David sagte im Psalm 6 und Psalm 7, rette mich. Wir haben einen lebendigen Retter und sie können um seine rettende Kraft und sein Eingreifen bitten. Aber Israel wurde abgelenkt. Sie haben das große Ziel vergessen. Sie vergaßen, dass die Macht Gottes sie an diesem 7. Tag hätte retten können. Wir werden jetzt im 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 10 weiterlesen. Und als der Pharao nahte, die Kinder Israels fürchteten sich wirklich und schrien zum Herrn. Und natürlich, Edward G. Gibbons im Film Die 10 Gebote spielte die Rolle von Dathan, wie wir alle wissen. Und jetzt weiter, 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 11. Und das Volk Israel sprach zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Wir sehen, dass die Beschwerde in 2. Buch Mose Kapitel 16 fortgesetzt wurde, die Herr Radelsen uns gerade vorgelesen hatte. Warum führst du uns aus, um uns in der Wildnis zu töten? Das war die Beschwerde. Unser Kinderbibelkurs trifft sich alle 2 oder 3 Wochen an den Sabbaten. Das ist eine ihrer Verse zum Auswendiglernen. Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Oder manche Übersetzungen sagen auch ohne Klagen. Also beschweren wir uns leicht. Und ich muss mich ab und zu an diesen Vers erinnern. Philipper 2, Vers 14, aber die Israeliten beschwerten sich. Sie hatten nicht die Geduld. Sie hatten nicht das Vertrauen auf Gott, das sie hätten haben sollen. Jetzt 2. Buch Mose 14, Vers 12. 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 12. Haben wir dir es nicht schon in Ägypten gesagt, dass du, lassen Sie uns in Ruhe? Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und was war die Antwort? Was tust du, wenn du an dein Rotes Meer kommst? Und was sagte Moses zu ihnen? Vers 13 und 14 jetzt. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Was tun sie, wenn sie an ihr Rotes Meer kommen? Manchmal stehst du still und siehst das Heil des Herrn. Und zu anderen Zeiten gehst du vorwärts, was Mose ihnen in den nächsten Versen aufgetragen hatte. Also jetzt Vers 15 im gleichen Kapitel, Vers 15. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Und so nebenbei erwähnte ich Edward G. Gibbons in der Rolle von Dathan. Der Film mit den 10 Geboten läuft jeden Samstag zu dieser Jahreszeit, kurz vor dem heiligen Osterfest am Sonntag, kommt am Sonntagabend um 7 Uhr dieser Film, die 10 Gebote, auf dem ABC-Sender. So könnt ihr den Film die 10 Gebote sehen und wie viele Jahrzehnte er schon gespielt hatte. Also ist das schon etwas, das ihr heute Abend sehen könnten. Ich schaue es mir wahrscheinlich jedes Jahr für ein paar Minuten an. Trotz der Fehler oder technischen Ungenauigkeiten vermittelt es Ihnen ein Gefühl für die Realität, den Kontext des Drucks, den die Menschen ausgesetzt waren und natürlich die Prüfung von Moses, von Dathan und Abiram und allen Rebellen von Zeit zu Zeit. Also sagte Gott, geh vorwärts. Und als sie vorwärts gingen, hatten sie das Siegeslied, 2. Buch Mose, Kapitel 15. Und tatsächlich ist dies ein Siegeslied. Sie feierten. Gott gab ihnen einen Weg, ein großes Wunder, ihre Feinde auszulöschen und sie vor dem 7. Tag vollständig aus Ägypten zu befreien. Sie waren nicht ganz dem Einfluss der Ägypter entzogen, aber jetzt waren sie frei. Sie waren frei, in das gelobte Land zu gehen. Aber sie hatten natürlich weiterhin ihre Probleme. Was geschah danach? Im 4. Buch Mose, Kapitel 13, Mose schickte 12 Spione ins Land. Kaleb und Josua waren die beiden Getreuen. Die anderen 10 waren nicht so getreu. Und er sagte in Vers 20 hier, seid guten Mutes und bringt etwas von der Frucht des Landes, wie es in Vers 23 heißt. Also jetzt werden wir lesen, 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 20. 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 20. Also jetzt 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 23. 4. Buch Mose 13, Vers 23. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Und natürlich auch heutzutage gibt es ein Erinnerungsstück oder Souvenir aus Israel, eine Stange mit einem Holzstück also und 2 Personen, die Weintrauben tragen, die großen Weintrauben. Und so hat Gott zu ihnen gesagt und sie kehrten nach 40 Tagen vom Auskundschaften des Landes zurück und sagen Folgendes jetzt in Vers 27 im gleichen Kapitel. Vers 27. Und sie erzählten ihnen, also diese Spione, und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandete. Es fließt wirklich mit Milch und Honig und darin, und dies sind seine Früchte. Gott sagte ihnen also, dass dies ein Land von Milch und Honig war, und jetzt bestätigen dieses, und sie hatten solches herausgefunden. Und wieder fingen sie an zu klagen, leider. Sie fingen an, ihre Augen eher auf den Boden zu richten und auf die Umstände, anstatt auf Gottes Macht zu schauen. Werden wir jetzt weiterlesen. Vers 28, 29 und 30 im gleichen Kapitel. 28, 29 und 30, diese Verse. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland und Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Vers 30. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, dass es gegen Mose murrte und sprach, lass es uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Denken Sie daran, Brüder. Es hat Herr Radelson gerade über Einstellung gesprochen. Was soll unsere Haltung sein? Eine positive Einstellung, dass wir mit Gottes Hilfe alles schaffen können. Alles kann ich tun durch Christus, der mich mächtig macht, wie es in Philipper 4,13 heißt. Und so sagt er, Kaleb hatte diese Einstellung. Wir sind gut in der Lage, dies zu überwindigen. Die Tage der ungesäuerten Boten, eine der größten Lektionen ist, dass wir die menschliche Natur überwinden und durch göttliche Natur ersetzen müssen. Wir müssen Überwinder sein. Wir müssen diese Einstellung haben, die Kaleb hatte. Ja, wir sind gut in der Lage, es zu überwindigen. Aber die Israeliten weigerten sich, dies zu tun. Gott bestrafte sie dann dafür, dass sie 40 Jahre in der Wüste waren, weil sie ihm nicht vertrauten. Sie vertrauten Gott nicht. Gott gab ihnen einen großen Sieg am Roten Meer, doch das vergaßen sie. Und weiter, jetzt 4. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 29 und 30. 4. Buch Mose, 14, Vers 29 und 30. Dies sagte der Herr, eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen, alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, dass ihr gegen mich gemurrt habt. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, den Sohn Jephunnes und Josua, des Sohns Nuns. Gott hatte also die Teenager davon ausgenommen, alle unter 19 Jahre, alle, die 20 Jahre und älter oder älter waren, sollten während dieser 40 Jahre in der Wüste oder Wildernis sterben. Aber die Jugendlichen waren davon ausgenommen oder verschont. Und diese würden die Familie oder Gemeinschaft sein, die Gesellschaft der 12 Stämme sein, die das Land und Kanaan erbten. Gott hat die Teenager davon ausgenommen und freigesprochen, also sehr inspirierend. Gott gab dem großen Sieg am Roten Meer also, und sie feierten den Sieg im 2. Buch Mose, Kapitel 15, wie ich erwähnt hatte, aber sie trauten Gott auf dem Weg trotzdem nicht. Sie haben also viele Prüfungen nicht bestanden, immer wieder und immer wieder, und sogar sagte Gott, dass er sie völlig auslöschen wollte. Er würde und wollte die ganze Nation Israel praktisch ausrotten. Er sagte zu Moses, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Dann argumentierte Moses mit Gott und sagte, nun, die Nationen würden sagen, dass du dein Volk nicht herausführen konntest. Und natürlich sagte Gott zu ihm, das sind deine Leute. Dann drehte Moses den Spieß um und sagte, das sind deine Leute, die du aus Ägypten geführt hast. Erstaunlicherweise trat Moses zumindest für das Volk Israel ein. Wir brauchen also diese Einstellung, die Kaleb hatte, auch auf unserer Exodus-Reise, um zu überwinden. Wir müssen die göttlichen Prinzipien der Geduld und Beharrlichkeit also praktizieren. Wenden wir uns Psalm 46 zu. Darin wird von Stillstand und Vorwärtsgehen gesprochen. Jetzt Kapitel 46 im Psalm, Vers 11. Seid stille und erkennend, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchsten oder Höchste auf Erden. Wenn du wirklich zum Nachdenken kommst, stehst du vor Gott. Sehe, wie er die Kontrolle über das Universum hat, alle Macht im Universum hat und alle Engel um sich hat. Lesen Sie die ganze schöne Beschreibung vor Gottes Thron in der Offenbarung, dem 4. Kapitel. Sie erkennen, wer Sie sind, wenn Sie einen Blick auf den Planeten Erde werfen. Wo bist du auf dem Planeten Erde? Du bist nicht einmal eine kleine Ameise, nicht wahr? Sogar Gott hat sich auf Jakob bezogen und sagte zu ihm, du Wurm. Also sind wir alle recht klein und irgendwie unbedeutend. Aber Gottes Halsband zeigt uns, dass wir in Gottes Plan also sehr wichtig sind. Christus vergoss sein Blut für jeden Einzelnen von uns, wie wir natürlich mehrmals während der Tage der ungesäuerten Brote des Passas lesen und feststellen. 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wenn er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Also machen wir mit dieser Versöhnung weiter. Wenden Sie sich Hiob dem zweiten Kapitel zu. Es gibt Zeiten, in denen wir still sitzen und meditieren und die Macht Gottes erkennen und über seine Größe und seine Barmherzigkeit uns gegenüber nachdenken sollten. Also jetzt Hiob, zweiter Kapitel. Es ist eine erstaunliche Sache. Wie lange kannst du, sagen wir, ruhig bleiben? Es ist eine wirklich erstaunliche Geschichte hier. Hiob hat er seine Familie verloren, er verlor seinen Besitz, bis auf seine Frau, die ihn irgendwie kritisierte. Aber Hiob sündigte nicht mit seinem Munde. Und doch, was sehen wir nach all der Prüfung, die er durchgemacht hat? Hiob jetzt, 2. Kapitel, Vers 12, seine drei Freunde kamen und sahen ihn in seinen Umständen. Hiob 2, Vers 12, Hiob Kapitel 2, Vers 12. Und als sie ihre Augen aufhoben, von Ferne erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gegen Himmel und auf ihr Haupt. Vers 13. Und saßen mit ihnen auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Können Sie sich die Geduld vorstellen, die sie 7 Tage und 7 Nächte haben mussten? Einige von uns in den Dienst Gottes haben mit Herrn Weston vor kurzem darüber gesprochen, wie Herr Armstrong im Sommer 1978 tatsächlich den ganzen Dienst erwies, 3 Tage zu fasten. Und wir dachten, das war eine lange Zeit. Hier diese Freunde und Hiob, selbst 7 Tage und 7 Nächte, dass niemand ein Wort zu ihm sprach. Was ist das für eine Geduld? Welche Geduld hast du? Welche Geduld habe ich? Nun, das haben wir gerade in Jakobus im 1. Kapitel gelesen. Das ist ein Teil des Prozesses, perfekt zu werden, mehr Selbstbeherrschung zu entwickeln, den Charakter Gottes zu haben und vollständiger zu werden. Jetzt Jakobus 5, Vers 7 und 8. Jakobus 5, Vers 7 und 8. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange das Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Ja, wir bereiten sich uns auf das Reich Gottes vor. Wir müssen geduldig sein und bleiben. Vor Jahren hielt ich in einer Gemeinde, die ich betreute, ich glaube, es war in den 60er Jahren, eine Predigt über Geduld. Ich sagte, Brüder, in den kommenden Wochen müssen Sie wirklich an Langmütigkeit und Geduld arbeiten. In der nächsten Woche kam eines der Mitglieder zu mir und sagte, Herr Ames, dies war die härteste Woche, die ich je hatte, um zu versuchen, Geduld zu lernen. Gott sagt, das braucht man für eine perfekte Arbeit und für einen perfekten Charakter. Jetzt Jakobus 5, Vers 9 und 10. Jakobus 5, Vers 9 und 10. Zürnet nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild das Leiden und die Geduld, die Propheten, die geredet haben in den Namen des Herrn. Und so haben wir das Beispiel der Propheten, die ein Beispiel des Leidens und der Geduld sind. Jetzt weiter, im gleichen Kapitel, Vers 11 jetzt, Vers 11. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Gott hatte also eine Absicht vor Hiobs Prüfungen, die dazu führten, dass er mit noch mehr Familie und mehr Besitz gesegnet wurde. Er hatte sich sogar für seine drei Freunde eingesetzt. Wir haben das Artikel aus den Kirchenneuigkeiten von Herrn O'Gwin vom Januar, Februar 2002. 7 Lektionen aus dem Buch Hiob. Sie können dies auf unserer LCW-Webseite begutachten. 7 Lektionen aus dem Buch Hiob. Wer sonst in der Bibel ist also ein Beispiel für Geduld, Ausdauer und langes Leiden. Ich werde mich jetzt dem Hebräerbrief Kapitel 6 zuwenden. Abraham, der Vater der Gläubigen, wie er genannt wird, Abraham war ein Beispiel für Geduld. Jetzt Hebräer 6, Vers 13 bis 15. Hebräer 6, Vers 13 bis 15. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, dass er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach: Wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Notieren Sie das bitte in Ihrer Bibel. Geduldig und ausdauernd nahm er die Verheißung an. So gibt es Zeiten, in denen wir still sitzen und die Errettung des Herrn sehen. Manchmal sind wir proaktiv, wie wir in der Morgenpredigt von Herrn Jonathan McNair gehört haben. Moses war ein treuer Führer, er war proaktiv. Denken Sie daran, ich werde nicht die ganze Geschichte durchgehen, aber Josua wurde sogar 110 Jahre alt. Das zweite Kapitel in Richter zeigte also, dass er ein treuer Diener Gottes war. So denken wir also an Josua, einer der Spione, die ins gelobte Land geschickt wurde. Und doch waren es 40 Jahre in der Wildnis, in denen er ein Führer und Leiter wurde. Nachdem Moses gestorben war und 120 alt Jahre wurde, musste er geduldig Ausdauer vorleben. Er musste proaktiv sein, denn er war ein echter Führer, um sich auf die richtige Weise und auf dem richtigen Weg in Gottes Satzung zu halten und um gottesfürchtig zu leiten. Wie reagieren wir also auf unsere harten Prüfungen? 1. Petrus Kapitel 4, Vers 12, das eine sehr kritische Schriftstelle in Bezug auf unseren Prüfungen ist. Erkennen wir, dass wir in der Kirche individuell herausgefordert und verfolgt werden und wir kollektiv und individuell Prüfungen ausgesetzt sind? Jetzt 1. Petrus 4, Vers 12. 1. Petrus 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Also denkt nicht, dass es seltsam ist. Herr McNair in seiner Predigt heute Morgen erzählte, wie wir alle vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen, von denen einige so völlig unerwartet sind. Und doch denke nicht, dass es seltsam ist irgendwie. Jetzt 13 und 14 im gleichen Kapitel. 13 und 14. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Selig seid ihr, wenn ihr verschmäht werdet oder geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Der allerletzte Vers dieses Kapitels hat mir so oft geholfen. Wie nimmst du es, wenn du die Prüfung durchmachst? 1. Petrus 4, Vers 19, jetzt Vers 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden. Und einige von uns, unsere Familie, leiden nach dem Gottes Willen. Weiter jetzt, zweiten Teil, Vers 19. Ihm ihre Seele anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Du übergibst Gott dein Leben. Du hast dein Leben schon vor der Taufe hingegeben. Wir hoffen, Sie haben das. Eine totale, bedingungslose Hingabe. Und noch einmal diesen Vers. Ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Das ist also die Absicht Gottes. Er erschafft in dem Meisterwerk seiner Schöpfung in Menschen, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind, die berufen sind, die Erstlinge zu sein, die bekehrt werden, um sich in das Bild Christi selbst zu verwandeln, wie er uns sagt in Römer Kapitel 8, Vers 29, um genau wie er zu sein. Er gründet also eine Familie. Wir haben immer eine kleine Testfrage gestellt. Was ist der Zweck Gottes in vier Worten? Was tut Gott in vier Worten? Gott reproduziert sich selbst. Er schafft uns. Er erschuf die Menschen nach seinem Ebenbild, Und jetzt erschafft es uns in seinem vollendeten, gerechten Charakter. Und das wird er in uns vollenden. Wir müssen uns ihm als einen neuen und tollen Schöpfer unterordnen, wie es uns in Epheser 2 und in Vers 10 sagt, sind wir sein Gedicht oder sein Werk. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott im Voraus vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott erschafft also in uns, wir müssen ihm vertrauen, dass er in uns die vollkommene Natur schafft, die er besitzt. Und natürlich, was sagt es auch uns, oder für uns Gutes zu tun? Die NIV oder Neue Internationale Version hat es so gesagt, deshalb sollen diejenigen, die nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm anvertrauen, um Gutes zu tun, dem treuen Schöpfer, oder in der NIV Version steht, und weiterhin Gutes tun. Mit anderen Worten, wenn wir leiden, wenn sie können, müssen sie weiterhin Gutes tun. Und das ist in manchen Fällen nicht ganz einfach. Und dann haben wir den Charakter Gottes und wir kommen aus dem Krankenhaus, nachdem wir unseren sterbenden Bruder oder unsere sterbende Schwester besucht haben. Und sie haben uns ermutigt. Sie haben Gutes getan, wenn sie so wollen, während sie litten. So unterwerfen wir uns Gott als einem treuen Schöpfer. Wir haben uns vor dem Passafest geprüft. Und wir können Gottes Segen das ganze letzte Jahr und das neue Jahr hindurch. Wir kennen seine Treue und wir haben jedoch Schwächen identifiziert, Stärken in unserem Charakter, an denen wir arbeiten müssen, in Bereichen, die wir überwinden müssen. Wir wissen, dass die bleibende Lektion der Tage der ungesäuerten Brote und die Art und Weise, wie wir überwinden müssen. Wir müssen den Sauerteig der Bosheit und Tücke, unsere menschliche Natur oder Heuchelei, wie bei den Pharisäern, durch das ungesäuerte Brot der Aufrichtigkeit und Wahrheit ersetzen. Das ist Gottes wahre Natur. Wir müssen unsere menschliche Natur ersetzen und Gott tut dies natürlich mit unserer Zusammenarbeit. Wir lesen in den Ankündigungen von heute Morgen von Dr. Veneo, der Kommentar vom Donnerstag, den 1. April 2021 mit dem Titel Satans raffinierte Mittel. Die Tage der ungesäuerten Brote, schrieb Dr. Veneo, bieten uns die Möglichkeit, die Motive in unserem eigenen Herzen sorgfältig zu untersuchen, wie es im 1. Korinther Kapitel 11, Vers 29 bis 32 sagt. Mit anderen Worten, wir müssen den Einfluss der Welt und den Einfluss Satans und der menschlichen Natur selbst überwinden. Er erwähnte auch 1. Korinther 11, Vers 31, wenn wir uns selber richten, so würden wir nicht gerichtet. Wir müssen uns also nach Gottes Willen und seinen Gesetzen richten und in den Spiegel schauen und sehen, was geändert werden muss. Also ersetzen wir das Standard der Bosheit und Bosheit durch Gottes Natur. Und wir hörten Mr. Westens Predigt zum ersten Tag der ungesäuerten Brote. Wählen Sie zwischen zwei Wegen. Wir müssen den Weg der Wahrheit Gottes wählen. Wie können wir also im Weg der Wahrheit wachsen? Wenden Sie sich dem 2. Petrus, dem 1. Kapitel zu. Wir haben viele Predigten zu diesem Thema überwinden gehabt. Tatsächlich können Sie auf unsere Webseite gehen und es gibt eine auf der LCG-Webseite Siegreiche Überwinder, die sehr gut zu den Tagen der ungesäuerten Brote passt. Jetzt 2. Petrus 1, Vers 2, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 2. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Ist das nicht erstaunlich? Er hat uns alles gegeben, was das Leben und die Frömmigkeit betrifft. Was für ein tolles Geschenk. Ich hoffe, Sie danken Gott für die Wahrheit, die sie verstehen, und für das Wissen und die Offenbarung, die er uns gegeben hat. Jetzt lesen wir Vers 3 und 4 im gleichen Kapitel, Vers 3 und 4. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die treuen und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt. Ja, er gibt uns die Kraft zu überwinden. Er hat uns die Macht gegeben, die göttliche Natur zu haben. Er hat uns durch seinen Heiligen Geist als seine Söhne und Töchter gezeugt. Wir sind die Söhne und Töchter des Allmächtigen, die von ihm gezeugt wurden. Wir sind also der Verderbnis dieser Welt und der Weltlüste entkommen, wie Petrus hier schrieb. Wenn wir gottesfürchtige Geduld gelernt haben, tun wir dies manchmal durch Prüfungen, wie wir in Jakobus dem ersten Kapitel gesehen haben. Aber lasst die Geduld ihr vollkommenes Werk haben, damit du vollkommen und verständig bist und es dir an nichts mangelt. Es sagt dies in Jakobus Kapitel 1, Vers 3, den wir zuvor gelesen haben. Moses und Josua und diejenigen unter 22 Jahren zu Beginn des Auszugs ertrugen in Geduld für 40 Jahre in der Wüste, ertrugen Ungehorsam und Rebellion, sogar, man kann sagen, totale Rebellion der Israeliten. Der Patriarch Hiob ist ein bleibendes Beispiel dafür, wie man durch schreckliche Prüfungen und Leiden ausharrt. Der Vater der Treuen, also Abraham, nachdem er geduldig ausgehalten hatte, erhielt er die Verheißung. Der Apostel Petrus weist uns vor, während unserer Leiden proaktiv zu sein, Gott als unserem Schöpfer, einem perfekten Charakter zu vertrauen und dann weiterhin Gutes tun, während wir geduldig ausharren. Wir werden unsere natürliche Natur überwinden und diese durch Gottes Natur ersetzen. Die Qualitäten von Geduld und Ausdauer ergänzen sich und überlappen sich oft. Das griechische Wort für Geduld ist makrotumeo. Und auch in der Definition von Strong's Concordance heißt es durchhalten oder geduldig sein. Geduld und Ausdauer überschneiden sich, also scheinbar. Aber eine andere Art, makrotumeo zu erwählen, ist langmütig zu sein, um Wut aufzuschieben, sich weigern, sich mit Wut zu rächen aufgrund der Gesetze der menschlichen Vernunft. Die wörtliche Bedeutung des Begriffs ist, einen langen Weg verlängern. Dann übersetzt eine andere Beschreibung des griechischen Wortes Geduld. Makrotumeo ist also langes Leiden, weil es nur Ausdruck von Wut verursacht, wie der Herr es anordnet. Es ist das Gegenteil von aufbrausend zu sein. Nun, viele von uns waren nicht aufbrausend, sondern geduldig und haben lange gelitten. Es ist das Gegenteil von aufbrausend oder leicht erregbar zu sein. Was ist mit Ausdauer? Wollen Sie damit sagen, dass Sie lange leiden, geduldig und nicht aufbrausend sein können? Beharrlichkeit im Merriam-Webster Dictionary, wenn man da nachschlägt, sie tun und erreichen trotz Schwierigkeiten, Misserfolgen oder Missverständnissen weiterhin etwas. Beharrlichkeit, das heißt, sie produzieren auch trotz Hindernissen und Widerständen weiter. Die Definition von Ausdauer, permanente Dauer, die Fähigkeiten, Härten oder Widrigkeiten zu widerstehen, insbesondere die Fähigkeit, längere stressige Anstrengungen oder Aktivitäten auszuhalten. Ausdauer, sagen wir, sie halten weiterhin eine längere stressige Anstrengung oder Aktivität aus. Wir müssen also wieder die Lektionen lernen, die die Israeliten von Gottes fürchtiger Geduld und göttlicher Beharrlichkeit nicht gelernt haben, denn wir warten darauf, um voranzukommen. Wir müssen die Tage der ungesäuerten Brote hinter uns lassen, da wir diesen letzten Tag der ungesäuerten Brote feiern. Die Israeliten erlebten die Macht Gottes, aber ihre Charakterschwächen plagten sie 40 Jahre lang. Ihnen fehlte das Herz, Gott zu gehorchen. Und wir haben diesen Vers mehrere Male zitiert. Ich glaube, während der Tage der ungesäuerten Brote zuvor werde ich nicht dorthin zurückkehren. Aber jetzt 5. Buch Mose 5, Vers 29, noch einmal 5. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 29. Dies sagt Gott: Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge ewiglich. Was hast du für ein Herz? Was habe ich für ein Herz? Werden wir weiterhin Gott fürchten und seine Gebote halten? Sie hätten mit einer Haltung des Gehorsams ausharren sollen, aber sie hielten fälschlicherweise mit einer Haltung des Ungehorsams durch. In der Bibel berichtet es vom Fleischlichkeit und Ungehorsamkeit der Israeliten, dem Unglauben der Israeliten während ihrer Reise und ihrer Taten in der Wüste. Jetzt Hebräer Kapitel 3, Vers 16 bis 18. Hebräer Kapitel 3, Vers 16 bis 18. Wer hat die denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten ausgezogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War nicht über die, die sündigen und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollen, wenn nicht den Ungehorsamen? Wir haben gesehen, dass sie aus Unglauben nicht eintreten konnten. Oder manchmal hängt der Ungehorsam natürlich mit ihrem Unglauben zusammen. Jetzt Hebräer 4, Vers 1 bis 3. Hebräer 4, Vers 1 bis 3. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwas zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt, wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ich schwor meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Die Israeliten wurden also von Ungehorsam geplagt. Der nächste Abschnitt hier zeigt ein neutestamentliches Gebot, den siebten Tag, Tagessabbat zu halten. Dann verwendet es das griechische Wort Katapausis und das Wort Sabbatismus in Vers 9. Mehrere von uns haben dies in unseren Fernsehsendungen und in unseren Schriften zum Sabbat schon herausgestellt und gesehen. Jetzt Hebräer 4, Vers 10. Hebräer 4, Vers 10. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Also diejenigen, die in eine Katapausis eintreten, eine tatsächliche geistige Ruhe Gottes, hören von ihren Werken auf, wie Gott es tat. Und wie hat er aufgehört? Von seinen Werken. Lesen wir jetzt Hebräer 4, Vers 4. Hebräer 4, Vers 4. Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag. Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Also macht Gott es sehr deutlich, dass wir in seine Ruhe eintreten, den Sabbat halten und natürlich eine Glaubenshaltung haben, diese Haltung des Gehorsams. Wir haben den symbolischen Roten See am siebten Tag durchschritten, haben wir das Herz und die Verpflichtung, täglich zu überwinden und auf dem Weg zum Reich Gottes zu bleiben. Eine meiner Lieblingslieder ist Standing on the Promises oder auf den Versprechen Gottes stehen. Ich glaube, es war vor einigen Jahren eine der ältesten Hymnen der Radiokirche Gottes. Ich werde nur einige der Verse vorlesen und werde nicht versuchen, dies zu singen. Auf den Verheißungen Christi stehend, mein König, Lass dein Lob durch ewige Zeiten erschallen. Herrlichkeit in der Höhe. Ich werde jubilieren und singen. Ich stehe auf den Verheißungen Gottes. Eine der Hymnen, den wir zu Beginn des Sabbatgottesdienstes, des Nachmittagsgottesdiensten sangen, war mit Freude gesungen. Wir denken, oder gejaucht kann man sagen, wir denken über das Singen nach, aber denkst du jemals ans Schreien, laute Jubilieren? Ich glaube, damit möchte ich experimentieren, wenn du vor Freude schreien und jauchzen willst. Aber es sagt im Lied weiter, ich werde schreien und jauchzen und singen, auf Gottes Verheißung stehend. Und dann eine der anderen beiden Verse, auf den Verheißungen stehen, die nicht fehlschlagen können, weil wenn die heulenden Stürme des Zweifels und der Furcht stürmen, durch das lebendige Wort Gottes, ich werde siegen, indem ich auf Gottes Verheißungen sehe. Und dann eine andere Strophe, auf den Verheißungen Gottes stehen, des Herrn, ewig an ihn gebunden durch die starke Schnur der Liebe, täglich überwinden mit dem Schwert des Geistes, auf den Verheißungen Gottes stehen. Das ist eine meiner Lieblingsversprechungen oder einer meiner Lieblingssprüche, die auf den Verheißungen Gottes stehen und täglich mit dem Schwert des Geistes zu überwinden. Natürlich sagt uns das Wort Gottes in Epheser Kapitel 6, dass wir täglich überwinden müssen. Und wir haben dieses Versprechen der Ruhe, des Friedens, wie wir gerade hier im Hebräerbrief, dem 4. Kapitel, gelesen haben. Gott hat uns den Glauben Christi selbst gegeben. Oder den Glauben. Nochmal, Gott hat uns den Glauben Christi oder an Christi selbst gegeben. Wie überwinden wir täglich mit dem Schwert des Geistes? Wir müssen den Glauben an Christi haben. Sie kennen die drei Verse oder Hinweise auf den Glauben Christi. Die neue King James Version sagt, Glaube an Christus in Galater Kapitel 2, 20 und nicht an den Glauben von Christus, wie es in der King James Version heißt. Also haben wir den Glauben an Christus. Gott gibt uns Galater 2, Vers 20 und Galater 2, Vers 16, Offenbarung 14, Vers 12, natürlich der Glaube an Christus. Wie werden wir also überwinden? Wir haben die Kraft, die die Israeliten nicht hatten. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes Gottes. Christus lebt in uns durch den Glauben an Christus. Jetzt gehen wir von den Tagen der ungesäuerten Brote, dem siebten Tag, vorwärts. Das nächste Fest wird natürlich Pfingsten sein, das Fest der Erstlingsfrüchte. Wir müssen also täglich für die Erneuerung des Gottesgeistes beten oder Gottesgeist beten. Das ist die Kraft, mit der wir überwinden können. Schlagen wir jetzt Epheser 4, Vers 20 auf. Wir werden täglich mit dem Schwert Gottes überwinden. Oder werden dies versuchen. Nun, das ist das Wort Gottes, das in ihr Herz und ihren Verstand geschrieben wurde. Epheser 4 und Kolosser 3 sprechen vom alten und vom neuen Menschen. Wir ziehen den alten Menschen aus und den neuen Mann an. Epheser 4, Vers 20 bis 23. Epheser 4, Vers 20 bis 23. Ihr habt aber Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Christus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Ja, wir müssen täglich erneuert werden. Christus lehrte uns, für unser tägliches Brot zu beten und uns unsere Schuld zu vergeben. Lesen wir jetzt weiter, nochmal Vers 23 und dann Vers 24 im gleichen Kapitel. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den alten Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und redet die Wahrheit miteinander. Also fordert er uns auf, erneuert euch aber in eurem Geist und in eurem Sinn. Jetzt 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 und 17. Wie werden wir erneuert? 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16 und 17. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und so wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Wenn wir uns also von den Tagen der ungesäuerten Brote fortbewegen, müssen wir den Israeliten ein Beispiel sein, regelrecht, wenn sie zum Gericht des weißen Thrones kommen. Den Israeliten fehlte es auf ihrer Auszugsreise an Herz. Ihnen fehlte es an Glauben, aber Gott hat uns die Gabe des Glaubens gegeben, um in unseren täglichen Aktivitäten voranzukommen. Gott hat uns überaus große und kostbare Verheißungen gegeben, damit wir an seiner göttlichen Natur teilhaben können. Wir müssen Gott nahe kommen, seinen Geist in uns erneuern und täglich in der Gnade und Erkenntnis Christi wachsen. Wenn wir erkennen, dass Gott uns die Macht gibt, gottesfürchtige Geduld und Beharrlichkeit auszuüben. Steigen wir jetzt bitte 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 auf. Sprechen wir noch ein wenig über das Ausharren und über das Überwinden. Und 1. Johannes Kapitel 2, 15 ist ein sehr bekannter Vers. Tatsächlich verglich Herr Gerold Westen in einer klassischen Predigt vor ein paar Jahren 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 mit den beiden Bäumen. Tatsächlich könnten Sie diese Predigt auf unserer Webseite mit dem Titel Die beiden Bäume von Herrn Gerold Westen abrufen und sehen. Er zeigte, dass die drei Sünden aus 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 parallel zu dem sind, was Adam und Eva durchgemacht haben. Also jetzt 1. Johannes Kapitel 2, 15 bis 17. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, das Fleisch Lust und Augenlust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Du hast also die Lust der Augen, die Lust des Fleisches, den Stolz des Lebens. Das waren die drei Versuchungen, die Adam und Eva im Garten Eden gegeben wurden. Gott sagt, dass dies drei Bereiche sind, die wir überwinden müssen. Wir müssen täglich überwinden üben. Also, wie machen wir das? 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Nach dem Passafest erneuern wir unsere Verpflichtung und Hingabe, uns ganz hinzugeben und ganz auf Gott einzugehen. Wir behaupten, dass durch das Blut Christi uns von aller Sünde zu reinigen. Vers 13 jetzt, im gleichen Kapitel, Vers 13. Ich schreibe euch, Väter, dass ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Die Tage der ungesäuerten Brote lehren uns unseren Anteil an Gottes Heilsplan. Wir müssen Sünde, Satan, Selbst und Gesellschaft überwinden. Und doch gibt uns Gott die Macht dazu. Und er sagt, ihr jungen Männer habt den Bösen schon besiegt. Wie hast du das gemacht? Vers 14. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Väter geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männer geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Das liegt natürlich nicht nur an unserer persönlichen menschlichen Stärke. Es ist die Kraft Gottes und das Schwert des Geistes, das Handeln also im Glauben, weil wir unter der Autorität Jesu Christi handeln und nach seinem Weg leben. Damit wir überwinden können, müssen wir also überwinden und wir müssen durchhalten. Was wird uns noch in Bezug auf das Durchhalten gesagt? Schlagen Sie Offenbarung Kapitel 3 auf. Ich hoffe, dass Sie regelmäßig aus dem Buch der Offenbarung lesen, aber natürlich aus dem Buch des Gesetzes, nun die ersten 5 Bücher der Bibel auch. Das sind etwas, das wir jeden Tag lesen sollten. Denken Sie auch an 5. Buch Mose Kapitel 17, dass diejenigen, die Könige werden wollten, das Buch des Gesetzes von Hand ausschreiben mussten. Einige von Ihnen haben das tatsächlich getan, Kapitel für Kapitel das Buch des Gesetzes von Hand ausgeschrieben. Und sicherlich ist vieles davon, sagen Sie, in Ihrem Kopf verwurzelt und ein Teil Ihres Charakters. So beten wir. Hier ist also Offenbarung 3, Vers 10 von der Philadelphia-Gemeinde, weil du mein Gebot gehalten hast, durchzuhalten, oder die Geduld hat es durchzuhalten. Wir haben Gottes Plan gehalten, durchzuhalten und auszuharren. Nun, das ist etwas, zu dem wir uns bis zum Ende unseres Lebens verpflichtet haben. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden, wie es in Matthäus 24, Vers 13 steht. Und nun lesen wir Offenbarung 3, Vers 10 und 11. Offenbarung 3, Vers 10 und 11. Weil du mein Boot von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren von der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über die ganze Erde, über den ganzen Erdkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, dass du hast oder was du hast, dass niemand deine Krone nehme. In der neuen internationalen Version heißt es, da du dann mein Gebot gehalten hast, geduldig zu ertragen oder auszuharren, wie es in der King James Version heißt. Wir haben also Beispiele für Ausdauer und Beharrlichkeit in Gottes Wort gesehen. Wir haben das Beispiel des Patriarchen Hiob gesehen, wie wir in Jakobus 5, Vers 11 lasen. Siehe, wie preisselig die erduldet haben. Wir haben die Beharrlichkeit Hiobs nun als Beispiel gesehen. Und dann das Beispiel Abrahams, des Vaters der Gläubigen, Hebräer 6 nun, Vers 13 bis 15, Hebräer 6, 13 bis 15. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, dass er bei keinem Größeren schwören können, und sprach: Wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Werfen wir einen Blick auf ein anderes Beispiel, das wir in Bezug auf Ausdauer noch nicht bemerkt haben. Kehren Sie zu 1. Mose zurück. Hin und wieder sehe ich mir im Fernsehen College-Ringkämpfer an. Ich weiß, als ich jahrelang Zulassungsleiter vom Ambassador College war, dachten wir immer, wenn ein männlicher Bewerber Ringer war, so wussten wir, dass er eine Person war, die echte Ausdauer hatte und dass die Ausdauer ihm wirklich helfen würde. Jetzt 1. Mose Kapitel 32, Vers 25, 1. Mose Kapitel 32, Vers 25. Und er blieb allein zurück, das war Jakob, da rang ein Mann mit ihnen, bis die Morgenröte anbrach. Nun, wie ist das passiert? Offensichtlich war der Herr, der Ewige, der zu Jesus Christus wurde, derjenige, der das geplant hatte. Jetzt weiter im Kapitel, Vers 25 bis 27, 25 bis 27. Da blieb allein zurück Jakob, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk seiner Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Aber natürlich wurde Jakobs Name zu Israel geändert. Nehmen wir ein anderes Beispiel hier als Jakobus. Also Jakob war beharrlich, Können Sie sich vorstellen, mit dem Herrn zu ringen? Jakob muss sehr, sehr hartnäckig gewesen sein, um das zu tun. Wir haben heute Nachmittag die Predigt über unsere Einstellung gehört. Wie war die Einstellung von Paulus und Silas, als sie im Gefängnis saßen und ihre Füße in den Block hatten? Apostelgeschichte 16, beginnend mit Vers 20. Jetzt Apostelgeschichte 16, Vers 20. Und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen: Diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, sie sind Juden. Und jetzt Vers 23 und 24 im gleichen Kapitel, Vers 23 und 24. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen irgendwo mit angeketteten Füßen im Gefängnis. Vers 25 jetzt, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Würden sie singen, wenn sie unter diesen Umständen im Gefängnis gewesen wären? Würdest du Lieder singen? Vermutlich würden sie beten, aber sie sangen Lieder. Natürlich hat Gott ein großes Wunder gewirkt, um sie zu befreien, aber sie hatten eine wunderbare Einstellung. Der Apostel Paulus hielt durch, trotz vieler Prüfungen. Gehen wir zu 2. Korinther Kapitel 12. Wir haben uns diesen Beispielen für Beharrlichkeit und Vertrauen auf Gott in Zeiten unserer Prüfungen zugewandt. Paulus hatte Gott zwei- oder dreimal angefleht, den Gesandten Satans von ihm gehen zu lassen. So werden wir jetzt 2. Korinther 12, Vers 9 lesen. 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Der Apostel Paulus vertraute auf Gott, obwohl er litt, und er erkannte später hier in Vers 10 Folgendes. Vers 10: Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. So steht es in Philipper 4, Vers 13. Wir haben das Beispiel von Jakobus und Paulus und Silas, die in schwierigen Zeiten ausharrten. Ich fragte meine Frau: War das gestern? Ja, ich glaube so. Als Beispiel für Beharrlichkeit erwähnte sie zwei, an die ich in meinen Notizen nicht gedacht hatte. Sie sagte Noah und Josef. Nun, wenn Sie sich Noah und sein Beispiel ansehen: Noah arbeitete möglicherweise über 100 Jahre lang beim Bau einer Arche. Es mag Jahrzehnte gewesen sein, aber er sagte uns dort im 1. Mose 6, Vers 3, dass Gott dieser bösen Generation 120 Jahre gab. Mit anderen Worten, sie waren 120 Jahre lang einen Zeugen, würden einen Zeugen haben. Sie werden entweder Buße tun oder die Strafe zahlen. Sie waren so sehr böse, sie hatten zu diesem Zeitpunkt kaum den Gedanken zur Reue. Noah arbeitete auf diesem großen Riesenschiff. Es war 145 Meter lang, 24 Meter breit und 15 Meter hoch. Meine Frau und ich haben die Nachbildung der Arche Noah im Norden von Kentucky schon besucht. Es war ein rechtes Archenabenteuer. Wie viele von Ihnen waren schon in der Arche im Norden von Kentucky? Ein paar Leute hier im Publikum. Es ist ein erstaunliches Erlebnis. Wenn Sie diese Chance bekommen, sollten Sie dies sehen. Aber Sie wissen, dass Noah offensichtlich Leute aus der Allgemeinschaft beschäftigt hat, um beim Bau dieser Arche zu helfen. Wie viele Jahre hätte er an dieser Arche gearbeitet? Er tat es nicht ein Jahr, 10 Jahre oder 20 Jahre. vielleicht 50 oder 70 Jahre oder vielleicht 100 Jahre hat er vielleicht daran gearbeitet, um dieses riesige Schiff zu bauen. Und wenn Sie jemals die Chance haben, werden Sie diese maßstabtreue Nachbildung von Noahs Arche im Norden von Kentucky sehen wollen. Was war seine Einstellung? Wahrscheinlich hatte er dabei Zweifel. Wozu mache ich das? Es wird keine Flut kommen. Wann kommt die Flut? Nach dieser Zeit des Urteils kam es natürlich endlich. So sagte er nun in Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Hier war ein Mann, der viele, viele Jahre ertragen und durchhalten hat. Und das andere Beispiel, das meine Frau gab, war Josef, verkauft als Teenager, vielleicht 16 oder 17 Jahre alt. Er hat für Potiphar gearbeitet und dann wird er zu Unrecht angeklagt und landet im Gefängnis. Wie viele Jahre im Gefängnis? Was steht geschrieben? Es sagte, dass Gott, der Herr, mit ihm war. So sagte es uns hier im ersten Buch Mose, dem 39. Kapitel. Josef hat durchgehalten und ausgehalten. Er war im Gefängnis und doch war Gott gegenwärtig und Gott war mit Josef, natürlich. So wurde er der zweitmächtigste Führer im großen ägyptischen Reich. Gott hat ihn in diese fantastische, mächtige Position gebracht. Josef hatte die Lektion aus Römer 8, Vers 28 gelernt. Es ist ein erstaunliches Beispiel. Jetzt Römer 8, Vers 28, Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Die Geschichte war also tragisch für seinen Vater, weißt du, Jakob. Er trauerte jahrelang und doch war es etwas, für das Gott zum Guten arbeitete, zum ultimativen Guten. Nun können wir auch treue Diener Gottes in unserer modernen Zeit erwähnen, teure Diener und Ehefrauen, die jetzt im Grab schlafen und auf die Auferstehung warten. Wir erinnern uns an die Geduld und Ausdauer von Männern wie Herbert W. Armstrong, Roderick C. Meredith, Carl McNair und John O'Gwynn, die Barapatien und natürlich vielen anderen. Und wie Herr Jonathan McNair in der Morgenpredigt erwähnte, haben wir ein Erbe mit denen, die im Glauben gestorben sind. Wir sollten uns an ihre Beispiele für Beharrlichkeit und all ihre Lebenserfahrungen erinnern und wie sie Herausforderungen meisterten und wie sie im Glauben starben. Denken Sie also an diejenigen, die im Glauben gestorben sind und planen wir für den Trost ihrer Familie zu beten. Aber denken Sie daran, dass sie im Glauben gestorben sind. Wir müssen sicherstellen, dass wir durchhalten, damit wir sie in der Auferstehung bei der letzten Posaune sehen können. Gott hilft auch den Unkonvertierten, die noch nicht umgekehrt sind, manchmal bei denen seiner Gelegenheit. Es gibt viele Beispiele in der Welt, die ich Ihnen erzählen kann, aber ich werde eines erwähnen hier. Dies hat mich echt inspiriert. Ich habe tatsächlich eine Predigt auf der Webseite als Philadelphia Ausdauer. Es gibt einige dieser Beispiele. Ich glaube, ich habe es in der Predigt erwähnt. Ich ging an einem Zimmer von einem meiner Klassenkameraden vorbei. Er studierte recht fleißig und hatte ingenieurwissenschaftliche Herausforderungen. Als ich an seinem Zimmer vorbeiging, hämmerte er auf dem Schreibtisch und sagte, gib niemals auf, gib niemals auf, gib niemals auf. Das war Joe Gambino, mein Freund und Kamerad im Jahr 1957 und 58. Seitdem ist er ein großartiges Beispiel für mich. Niemals aufgeben, also. Natürlich hat uns Dr. Meredith diesen Grundsatz immer wieder gegeben, durchzuhalten, niemals aufzugeben. Aber das einzige klassische Beispiel das mich wirklich sehr berührte, hat mich vor Jahren zu Tränen gerührt. Tatsächlich war es der Hawaiian Ironman Wettbewerb. Das war der 6. Februar 1982. Meine Frau und ich waren in Pasadena und wollten an diesem Samstagabend zu einem College-Tanz gehen, einem Tanz im Ambassador College. Ich habe gerade die ABC weltweite Sportsendung eingeschaltet. Beim Ironman Triathlon tat man 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann einen Marathon laufen. Nach dem ganzen Schwimmen, nach dem Radfahren von 180 Kilometer noch ein Marathon von 42,2 Kilometern. An diesem Samstagabend wollten wir gerade das Haus verlassen und es zeigte, dass Julie Moss die Frauen anführte und sich der Ziellinie näherte. Ich wollte ihr beim Finish zusehen, aber 100 Meter vor der Ziellinie, nach dem ganzen Schwimmen und nach dem Radfahren kurz vor dem Ende des Marathons, stürzte sie 100 Meter vor der Ziellinie ein. Ich fing an zu sagen, Julie, steh auf. Sie stand schließlich wie ein lahmes Pferd auf und ging noch 20 oder 30 Meter weiter und fiel wieder. Ich sagte wieder, Julie, steh auf, steh auf. Sie kam der Ziellinie nahe und sie kroch über die Ziellinie. Tränen kamen mir über die Augen. Was für eine Art des Durchhaltens. ABC Sport sagte, dass dies das dramatischste Ende in all den Jahren der Übertragung von Sportereignissen war. Das allerdramatischste Ende. Tatsächlich habe ich es vor ein paar Jahren noch einmal gesehen. Es war in den ABC-Archiven und ich habe das Finish gesehen und es hat mich sogar zu diesem Zeitpunkt wiederum zu Tränen gerührt. So viele von euch Brüder üben Beharrlichkeit und Ausdauer aus. Sie durchgehen Prüfungen, sie vertrauen, dass Gott sie erlöst. Und unsere Brüder beteten füreinander und beten füreinander, wie tröstlich und beruhigend das für uns alle ist, wenn wir füreinander beten. Einige von ihnen sind tatsächlich körperlich fitter und laufen 2 oder 5 Kilometer pro Tag und sogar 6 Kilometer pro Tag. Einige von ihnen haben im Fitnessstudio und im Fitnesscenter trainiert. Viele unserer Teenager haben das Living Youth Adventure beim Klettern, beim Wandern, über anspruchsvolle Pässe und über Berge durchgehalten. Dr. Meredith bestieg mehrere Berge, darunter den höchsten Berg Kaliforniens, den Berg Whitney, 4.421 Meter hoch. Herr Wayne Pyle hat viele der Berge in Kalifornien bestiegen. Meine Frau und ich haben den Berg Washington im Yellowstone Nationalpark von Miami bestiegen, der 3.115 Meter hoch ist. Wir haben das Vorrecht, den Berg Sinai auf der Sinai-Halbinsel zu besteigen, der 2.285 Meter hoch ist. Also wir müssen durchhalten und haben manchmal die Herausforderung, Berge zu besteigen, manchmal auch symbolische Berge. Du kennst wohl das Lied, besteige jeden Berg, bequere jeden Fluss. Wir brauchen die Entschlossenheit des Glaubens und den Mut, vorwärts zu gehen und von den Tagen der ungesäuerten Brote und unseren täglichen Handlungen zum Königreich vorwärts zu gehen. Jetzt werden wir Hebräer 12, Vers 1 lesen. Hebräer 12, Vers 1. Herr Jonathan McNair las heute Morgen Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Sagt also, lasst uns das Rennen mit Ausdauer laufen. Und so sagt ihr heute Morgen, wir müssen das Tag für Tag tun und in Schwung kommen, dann laufen wir das Rennen mit Ausdauer. Gott hat uns inspirierende biblische Beispiele von Männern und Frauen gegeben, die Überwinder sind, die gottesfürchtige Geduld und Beharrlichkeit praktizieren. Sie haben bis zum Ende durchgehalten und sie erneuerten ihre Verpflichtung, bis zum Ende durchzuhalten. Ich hoffe, dass jeder von uns die Verpflichtung eingegangen ist. Während des Passafestes und der Tage der ungesäuerten Brote haben wir unsere Verpflichtung also erneuert, eine totale Verpflichtung, unser ganzes Leben lang im Dienst Gottes zu geben und bis ans Ende auszuharren. Wir vervollständigen also diese 7 Tage der ungesäuerten Brote, die uns viele Lektionen gelernt haben. Wir hätten lernen sollen, immer das ungesäuerte Brot der Aufrichtigkeit und Wahrheit zu schätzen und zu wählen und den Sauerteig der Heuchelei, Bosheit und des Stolzes immer abzulehnen. Herr John Strain in seiner E-Mail-Nachrichten gestern Nachmittag an die Charlotte-Gemeinde, die Herr Reynolds heute Morgen in den Ankündigungen vorgelesen hatte, so sagte Herr Strain zu uns: Natürlich soll die fokussierte Zeit der ungesäuerten Brote eine Booster- und Verstärkerphase zum Überwinden sein, das ein laufendes spirituelles Streben ist. Und noch einmal, natürlich soll diese fokussierte Zeit der ungesäuerten Brote eine Booster- oder Verstärkerphase zum Überwinden sein, das ein laufendes spirituelles Streben von uns ist. Diese fortwährende Überwindung erfordert, gottesfürchtige Geduld und Beharrlichkeit auszuüben. Dieser Prozess ermutigt uns, Glauben zu haben und die Haltung von Caleb einzunehmen, der sagte: Wir sind gut in der Lage, es zu überwinden. Dieser Prozess der Überwindung erfordert, dass wir unser Herz in Gottes Werk haben, in die Mission, die Christus der Kirche gegeben hat und uns gegeben hat, wie wir heute Morgen in der Opferbotschaft oder Kurzandacht gehört haben. Also Brüder, lasst uns entschlossen vorangehen. Gott segnet sein Werk, während wir uns bemühen, treue Botschafter für Christus zu sein. Und so freuen wir uns jetzt auf das Königreich. Wir wissen, dass die Zeit knapp wird, denn wir freuen uns auf das nächste Fest, das Pfingstfest. Wenden wir uns schließlich dem 8. Kapitel der Römer zu. Wir sind berufen zu siegen. Gott gab den Israeliten einen großen Sieg. Und er schenkt uns Siege in unserem eigenen Leben, wenn wir für diese Siege beten und um Befreiung beten. Beten Sie also als Überwinder. Wir überwinden täglich mit dem Schwert des Geistes, dem Wort Gottes. Also jetzt Römer 8, Vers 35 bis 37. Römer 8, Vers 35 bis 37. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir sind also mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ja, viele in der Kirche Gottes stehen vor Prüfungen und Herausforderungen. Denken Sie an die Verheißung von Christus für uns in Johannes 16, Vers 33. Er sagte: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt werdet ihr Trübsal und Angst haben, aber seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und Sie wissen, dass Christus verspricht, dass er uns nie verlassen oder im Stich lassen wird. Hebräer 13, Vers 5. Ja, wir können erobern. Wir können überwinden. Und wir können alles durch Christus tun, der uns stärkt, wie es in Philippa 4, 13 heißt. Und jetzt noch Römer 8, Vers 37 bis 39 noch einmal. Römer 8, Vers 37 bis 39. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Brüder, lasst uns Gottes Satzungen folgen, durchzuhalten. Lasst uns feiern und uns über unsere Freiheit von Sünde freuen. Und denken Sie daran, wir sind mehr als Sieger durch ihn, der uns geliebt hat. Und lasst uns jeden Tag mit göttlicher Geduld und Beharrlichkeit überwinden.